Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Du ahnst, wie es losgeht. Ein Prosit. Und hiermit begrüße ich alle Hörerschaften zur 228. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, hier live vom Oktoberfest abgedreht des Tages. Und mir gegenüber sitzt, habe ich meinen Namen schon gesagt? Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall immer noch Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt direkt nicht im, im Festzelt.
Zapft is.
Hast du dir denn zur Einstimmung letzte Woche das Heidi-Fest angeguckt?
Nee.
Oh Gott. Ich habe es mir natürlich nicht angeguckt, aber ich musste mir danach am Tag danach im Büro davon erzählen lassen und dann habe ich doch mal reingeguckt in der Mediathek.
Was ist denn das Heidi-Fest?
Heidi Klum hat es irgendwie geschafft, den Sender ProSieben dazu zu überreden, das Hofbräuhaus zu mieten. Mhm. Das randvoll in Anführungsstrichen Promis zu stopfen. Ein komplettes Live-Fernsehkamerateam, ein komplettes Fernsehstudio da reinzubauen und einfach nur, naja, sagen wir mal so, alle einfach besoffen werden lassen und ein Musikdeck nach dem anderen. Es gab gar keine Sendung. Es gab gar kein Konzept, es gab gar keine Interviews, kein irgendwas durch die Sendung durch, sondern es war einfach nur zwischendurch, dass Heidi immer mal zu sehen war und ja, weil irgendwas mal ins Mikro erzählt hat. Ja, aber ansonsten gab es nur von Heino über Helene Fischers Wildecker Herzbuben, obwohl die sich eine Woche vorher getrennt haben, saß der eine da im Rollstuhl, wurde aus dem Rollstuhl dahin gekarrt und haben die da gesungen und alle hatten so eine komische Laune und dann wurde das, die erste halbe Stunde war Berichterstattung von welche Promis alle auf dem roten Teppich waren. Ab dann wurde das Live-Logo eingeblendet und ab da war die Sendung live. Allerdings war es um kurz nach neun in München noch, hat die Sonne noch draußen geschienen.
Interessant. Ja, ist auch weiter südlich.
Ist auch viel weiter südlich, deswegen musste am nächsten Tag der Sender das korrigieren und sagen, ja, es war live on tape, etwas zeitversetzt. Unfassbar peinlich. Aber es ist tatsächlich dann auch noch so gut gelaufen, dass die es im nächsten Jahr wieder machen wollen. Ich fasse es nicht.
Ja. Ja, mit schlechter Unterhaltung kann man in Deutschland sehr gut Fernsehen machen.
Ich glaube einfach, also das war, das muss ja an einem Donnerstag, genau, auf dem Donnerstagabendsendeplatz ist ja auch, das ist ja der Heidi, ich glaube, den hat Heidi Klum ja eh gebucht bei ProSieben, weil von Januar bis Juli läuft ja Topmodel Donnerstagsabends. Und das war jetzt auch donnerstags und ich glaube einfach, die hat so eine Fanbase, das können wir uns nicht vorstellen. Wollen wir auch gar nicht.
Das ist ja Wahnsinn. Ich darf das nicht so laut sagen, weil meine hauseigene Biologin kommt ja aus Oberbayern. Ja, und ich werd schon gar nicht mehr ausgelacht, wenn ich so einen bayerischen Akzent mache. Ich werde einfach nur noch mitleidig angesehen.
Da rollen nur noch die Augen, vielleicht.
Nicht mehr das R.
Ja. Ich habe übrigens gehört, dass wir schon wieder letzte Woche von Apple zensiert wurden.
Ne? Nee.
Also, was heißt zensiert wurden? Aber wir waren schon wieder mit hier Explicit
Content.
Ü18 Content und bla gekennzeichnet. Mir wurde das zugetragen mit eventuell der Vermutung, ob das daran lag, weil ich sofort so oft Bangkok gesagt habe. also Kok. Das jetzt so Kok. Oder vielleicht, wir müssen mal gucken, ich sage jetzt auch nochmal so Bangkok, Kok, Kok. Aber jetzt sagen wir im gleichen Atemzug, lieber Donald Trump, liebe Grüße nach Washington.
Liebe Grüße,
lieber Donald Trump. Du musst dich gar nicht gerade so aufregen, dass Jimmy Kimmel wieder live ist. Gar nicht aufregen.
Nein, der wird sowieso schon wieder von alleine verschwinden. Mach dir da keine Sorgen.
Nein. Fan sind wir, großer Fan. Du hast eine eigene.
Der hat ja so schlechte Einschaltzahlen.
Jimmy Kimmel jetzt.
Ja, und ja, überhaupt kein Talent.
Ganz schlecht. Ja, was sagst du denn dazu? Wer es nicht mitbekommen hat, Jimmy Kimmel, einer der, sagen wir mal, die Late-Night-Größe der USA. Mhm. Auf dem Fernsehsender ABC, der dem Disney-Konzern gehört, wurde von jetzt auf gleich abgesägt, weil er einen Donald Trump-Witz gemacht hat.
Ja, im Grunde hat er überhaupt nichts Böses gesagt. Der hat auch nicht, sagen wir mal, den Tod von Charlie Kirk irgendwie aufs Horn genommen, sondern der hat eigentlich nur Dinge wiederholt, die von Kirk bzw. Trump schon mal gesagt wurden. Aber selbst das passt natürlich dem Regime nicht, weil das ist ja Humor.
Ja, und dann wurde er direkt wieder abgesägt, ne?
Ja.
Und aber
dann stellte sich heraus, wie so oft, wenn Donald Trump irgendwo die Finger drin hat, geht es um Geld. Der Disney-Konzern, dem auch dieser Sender gehört, strebt ein Merger mit einem noch größeren Konzern an. Und das ist so ein großer Merger, der muss von der Regierung genehmigt werden. Und so hat man dann wohl, wie soll ich sagen, quid pro quo der Regierung, sprich Trump, angeboten. Wir ziehen Kimmel aus dem Verkehr, wenn du uns den Merger genehmigst. Nur, dass der Aufschrei so groß war, dass man Jimmy Kimmel wieder eingesetzt hat.
Naja, was heißt, der Aufschrei war so groß? Man darf auch nicht vergessen, dass als eine Kampagne im Internet klingt so, auf Social Media natürlich auch gab, dass alle mal schnell ihre Disney-Accounts kündigen sollen.
Ja, ist richtig.
Und das war jetzt keine landesweite Kampagne, sondern Disney Plus ist ein weltweit, also das ist ähnlich groß wie Netflix. Ich kenne jetzt keine Zahlen, aber das ist so in der Größenordnung. Wenn das einmal über die Welt geht, kannst du dir vorstellen, wie die Zahlen runtergehen. Ja. Und ich kenne viele Leute, die Disney gekündigt haben. Ne?
Ja, also das ist die Rache des kleinen Mannes. Also die einzige Möglichkeit, die man so als Verbraucher hat.
Und vor allen Dingen siehst du ja, wie schnell die Hebel funktionieren. Wenn die Rache des kleinen Mannes, wenn die jetzt, keine Ahnung, bei Wahlen irgendwelche anderen Leute wählen, wie lang dann der Hebel ist. Aber jetzt in dem Fall, oder wie lange der Hebel braucht, um zu wirken, aber in dem Fall einfach muss er kündigen und zack, ein paar Tage später ist die Sendung wieder da. Aber ich habe jetzt gerade eben vor dem Podcast noch gelesen, weil vorgestern Abend war die erste Kimmel Late Night wieder. Und sogar Deutschland, / Stefan Raab wurde genannt von Jimmy Kimmel.
Warum das denn?
Also er wurde nicht namentlich genannt, aber Deutschland wurde genannt. Nee, weil Raab, also weltweit Late Night und Moderatoren, Menschen sich bei Kimmel gemeldet haben und gesagt haben, wir stehen auf deiner Seite. Und Raab tatsächlich ihm angeboten hat, weil Raab hat jetzt die neue Sendung mittwochs. Und er hat ihm angeboten, du kannst bei mir moderieren. und da hat Kimmel irgendwie sowas gesagt wie von wegen und weltweit haben die Kollegen Anteilnahme zu mir gebracht und selbst sogar Deutschland hat mir eine eigene Sendung angeboten. Ich habe mich ganz kurz gefreut, dass mittwochsabends jetzt Jimmy Kimmel verläuft auf RTL, aber naja.
Die Sprachbarriere wäre wahrscheinlich zu groß.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe tatsächlich zwei Sachen zum Hofnarr im Weißen Haus.
Willst du das ganz offiziell machen mit dem Hofnarr?
Ja.
Es war einmal in einem weit entfernten Königreich ein Prinz, der bei seinem Volk für seinen Mut und seine Güte bekannt war.
Nee, Moment mal. Stopp. Willkommen, meine Damen und Herren, Kinder und Erwachsene, zu einem unvergesslichen Abend im Zirkus der Wunder. Wir präsentieren den Hofnarr vom Weißen Haus.
Immer noch witzig. Ja. Ich habe nur drauf gewartet. Aufgrund unzähliger Posts zu den geisteskranken Ausländern, die man deportieren müsse, aus dem Land schmeißen müsse, die aus irgendwelchen, Mental Asylums, wie heißt das auf Deutsch?
Was für Asylums?
Nicht Nervenkliniken, Loony Bins, wie heißt das auf Deutsch? Mir fällt das deutsche Wort nicht ein.
Ich mach die Musik lenkt dich ab.
Ja, also, ja genau. Ja,
jetzt doch mal von vorne.
Bringt mich völlig aus dem Konzept hier.
Und.
Kliniken, wo Geisteskranke behandelt werden. Wie heißt denn das? Da
gibt's doch Irrenanstalt heißt es.
Irrenanstalt, da, nach dem Wort habe ich gesagt.
Ich glaube, das ist das Wort, was man benutzt dafür.
Ich glaube, ich werde bald auch weggesperrt. Ja. Genau. Also die ganzen Ausländer, die ins Land gekommen sind, diese unkontrollierte Einwanderung, das waren ja alles Mörder, Verbrecher und Geisteskranke. Mhm. Und Trump scheint tatsächlich das Wort Asylum Seekers, das sind Asylsuchende, mit dem Wort Mental Asylum in einen Topf geschmissen zu haben. Also Mental Asylum ist eine Irrenanstalt. Mhm. Deswegen sind für ihn alle Leute, die Asylum, also Asyl beantragen, in seinem Kopf geisteskrank.
Glaubst du wirklich, der denkt, das ist eine Institution?
Also der verwechselt ja oder hat zusammengeworfen Harvard, die Uni, mit Harlem, dem New Yorker Stadtteil. Mhm. Da konnte der in irgendeiner Rede, in mehreren Interviews oder so, konnte der die nicht mehr auseinanderhalten. Und das ist durchaus ein Symptom von Demenz.
Okay.
Und ich habe ein Interview mit einem, also das ist eigentlich bekannt, dass der schon seit einiger Zeit beobachtet wird von Psychotherapeuten und Psychologen und die alle einhellig sagen, dass der Typ immer weiter abbaut.
Der hat doch jetzt hier beim, was war das für ein Gipfel? Der jetzt letzte
UN.
Der UN-Gipfel. Ja. Der hatte doch an Europa mal wieder kein gutes Wort gelassen, außer an Deutschland, wo er gesagt hat, dass die aktuelle deutsche Regierung ja wieder auf den, dass Deutschland auf dem falschen Kurs war, aber jetzt wieder auf den rechten Kurs zurückgekommen ist, weil wir wieder in fossile und nukleare Energiequellen investieren.
Ja, sowas behauptet er einfach. Genau.
Dass da irgendwie die Leute zuhören, um die es geht, weiß der nicht, ne?
Kurz vor der Aufzeichnung hier heute habe ich erfahren, dass also er hat ja in seiner Rede auch an der UN kein gutes Haar gelassen und hat erzählt, dass selbst die Rolltreppe nicht funktioniert und der Teleprompter auch nicht. Das ist das Einzige, was, also bei der UN funktioniert gar nichts. Mhm. Stellt sich raus, irgendein Trottel aus seiner Entourage hat einen Kameramann oder sowas, die haben ja immer Kameraleute dabei, hat aus Versehen den Notaus der Rolltreppe berührt und da stand Trump mit seiner First Lady plötzlich auf der Rolltreppe und musste laufen.
Und wieso hat der, also weil das mit dem Teleprompter habe ich auch gehört, dass sein Teleprompter nicht funktioniert hat?
Ja. Ja, der Teleprompter steht ja da, fest installiert. Aber das Medium, also die Texte, die darauf projiziert werden, die kommen aus Trumps eigenem Laptop. Also der hat ja immer irgendwelche Assistenten mit, die das Laptop anschließen und waren wohl nicht in der Lage, den Text auf den Teleprompter zu legen.
War vielleicht aber auch, vielleicht hat die UN noch keinen HDMI-Anschluss, sondern die ist noch SCART. Vielleicht, ne, ist noch so ein alter SCART-Anschluss.
Ich würde eher sagen, dass das Trump-Regime wie in vielem anderen auch rückwärts gewandt ist und HDMI, weil das politisch viel zu korrekt ist, wieder umgewandelt hat zu SCART. Und sind leider die Einzigen, die das machen.
Ja, kann sein.
Kann ich mir vorstellen. Aber jetzt noch besser. Das ist so ein Ding, das keiner hat sich lange getraut, darüber zu reden, aber Trump hat anscheinend, und wenn man sich mal so Treffen im Internet mit Trump und anderen Leuten, die sehr eng um ihn rum sind, ansieht, dann sieht man durchaus, dass die Leute nicht allzu nah an Trump ran wollen, weil er soll nämlich seit geraumer Zeit einen unerträglichen Körpergeruch haben.
Der müffelt?
Der müffelt, also der stinkt. angeblich, dafür habe ich aber keine Belege, das hat ein Vertrauter gesagt, Trump hat ein Schließmuskelproblem.
Nein, oh Gott, der Arme.
Mhm. Ja, ja. Niemand will neben ihm sitzen. Und selbst sein eigener Sicherheitsdienst hat so einen Codenamen für ihn und die nennen den Roast Beef, weil er stinkt wie verrottender Aufschnitt.
Mein Gott, aber du willst jetzt, reden wir jetzt darüber, dass der USA nach Scheiße riecht?
Der kackt sich gelegentlich in die Hose, ja.
Ach, guck mal an. Ja.
Naja, ich meine, kann passieren in dem Alter, ne? Davor sind wir alle nicht gefeit, aber könnte man doch zumindest was dagegen tun.
Ja, aber ist er vielleicht sich zu eitel für.
Ja, wahrscheinlich ist er, der sieht das Problem auch nicht ein, also der streitet das ja auch ab.
Mhm. Außerdem wird ja auch keiner davon ausgehen, dass wenn irgendwo da so eine große Traube, der hat ja immer so eine große Traube an Menschen auch um ihn herum, und dann kommt er vorbei und schüttelt dir jetzt zum Beispiel als Präsident eines Landes, schüttelt er dir die Hand. Dann glaubst du ja nicht, dass er das ist, der jetzt nach einem Köttel in der Hose riecht. Sondern da denkst du ja, oh, boah, hier ist aber der da hinten der Secret Service Mann.
Ja, oder du denkst, der Merz hat wieder gefurzt.
Oh, das ich weiß, wie die heutige Folge heißt, glaube ich. Ja, aber eigentlich müssten wir den mal besuchen.
Eigentlich ja, ne?
Ob man dann einen Termin bekommt.
Müsste man mal versuchen.
Also wenn man nicht so Sachen nicht versucht, dann weiß man nie, ob es klappt.
Ja, ja. Vielleicht können wir ihn auch mit den eigenen Waffen schlagen und ihn erpressen. Wir sagen einfach, dass er ein Schließmuskelproblem hat, wenn er uns nicht reinlässt.
Wo jetzt reinlässt?
Ins Weiße Haus.
Ah, so.
Ja, wenn, dann richtig. Oval Office und alles. Mhm. Mit den Plastik-Gold-Applikationen an der Wand.
Ich weiß nicht, ob ich das brauche.
Nee. Ich glaube nicht. Vielleicht doch besser draußen im Rosengarten, weil der ja so stinkt.
Dann riecht es, als hätte ein Hund bei Douglas reingekackt.
Ja.
So, kommen wir jetzt mal zu. Der sagt Quatsch da immer. Immer über diesen Quatschmenschen da.
Auch das ist Weltpolitik.
Ja, ja. Genau. Wann warst du das letzte Mal in einem Supermarkt einkaufen?
Heute.
Und du, wie findest du dich in so einem Einkaufsladen zurecht?
Auf ziemlich autistische Weise. Wenn ich eine andere Filiale der gleichen Kette besuche, die anders aufgebaut ist, komme ich ins Straucheln.
Ist schlimm, ne? Ja, ja. Bin ich auch. Die Rewe-Kette fängt dafür jetzt an, eine Lösung zu offerieren. Aha. Ich war heute in einem so einem größeren Geschäft da vorne und musste vorne warten, weil ich auf jemanden gewartet habe. Und dann habe ich mir diese, mir ist es schon aufgefallen, aber an den Einkaufswagen hängen auf einmal so iPads dran. Und ich dachte, das wäre so ein Werbedisplay. Ne, also gibt es ja manchmal, dass die da. Nee, ja. Das ist in dem Rewe tatsächlich. Das ist so ein wie so ein iPad, was am Griff vorne dran ist. Und dann kannst du deinen handgeschriebenen Einkaufszettel, den du mitgebracht hast, den kannst du scannen. Mhm. Und das erkennt der. Und ich überspringe jetzt mal ganz viel, weil ich habe es ausprobiert. Der macht dir dann eine perfekte Route durch den Laden mit deinen Sachen, die du so einkaufen musst.
Nicht schlecht.
Der weiß nämlich auch, wo du bist. Also ne, der Einkaufswagen im Laden und du siehst so eine Karte von oben und dann hast du so die Route, wo du welche Sachen einsammelst. Jetzt hatte ich natürlich keinen selbstgeschriebenen Einkaufszettel zum Testen, aber du kannst hier Sachen auch so eintippen. Und kannst dir da so eine digitale Einkaufsliste machen. jetzt habe ich da mal sowas eingegeben wie Salami. Dann hast du auf einmal 4 Seiten voll Salami. Bis du da die rausgesucht hast und angetippt hast und auf deinen Waren-Einkaufszettel, Wunschliste getan hast, die du jetzt wirklich willst, dauert das. Aber dann hast du ja erstmal nur die Salami im Kopf. Dafür weißt du aber, wo die ist. Ich weiß ja nicht, ob das so eine unfassbare Zeitersparnis ist, wenn du erstmal bei diesen ganzen Produkten, wo es ja nicht nur eins von gibt, sondern dann so ganz viele, dir erstmal da aussuchen musst, was du nimmst.
Hm. Und wenn du deine handgeschriebene Liste einscannen lässt, weißt du ja auch nicht, welche Salami du willst.
Eben ja drum. Also bin ich da jetzt nicht vorangekommen. Es gibt ja auch diese Rewe-App, wo man auch mit online bestellen kann und sowas. Mhm. Und ich weiß, dass du da auch den Markt angeben kannst. Vielleicht kannst du dir da so eine Einkaufsliste in dieser Rewe-App erstellen. Mhm. Dann direkt mit den richtigen Produkten. Dann gehst du ins Geschäft, scannst dann den QR-Code von der App und dann hast du aber schon mal die perfekte Route durch den Laden. Das könnte ich mir ja noch
vorstellen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich meine, deswegen gehe ich, soweit es irgendwie geht, immer in die gleichen Läden.
Aber selbst wenn man das alles nicht nutzt, ne, allein für so ein Produkt, was man nämlich immer sucht, ein Hefewürfel. Mhm. Ein Hefewürfel folgt ja keinem logischen Konzept, wo welcher Supermarkt das einräumt. Jeder Supermarkt hat da ja die eigene Idee, wo der Hefewürfel jetzt thematisch zuzuordnen ist.
Ja, okay, ist immer Kühltheke, aber wo in der Kühltheke?
Ja, und weil so ein Würfel ja jetzt auch so klein ist und da nicht so viele liegen, findet man die nie. Und dann gibst du da nämlich Hefewürfel oder frische Hefe ein. Da finde ich schon nicht schlecht.
Ja, das ist okay. Mhm.
Also für so einzelne Sachen? Bist du denn, ich bin nämlich ich schreibe selten Einkaufsliste, aber ich führe immer so hier so in den Notizen, der Notiz-App, so da schreibe ich das immer rein. Und da schreibe ich das schon aber auch so thematisch rein. So, dass Gemüse zu Gemüse und Obst und so ist, weißt du, also wie man so durch den Supermarkt geht, so in der
Reihenfolge. Ja, genau, mache ich auch. Mhm. Und das geht natürlich am besten bei dem Markt, den du sehr gut kennst.
Weil du die Reihenfolge kennst, ne?
Ja. Man sollte nicht glauben, wie unterschiedlich die sein können. Ne?
Von der Reihenfolge?
Es gibt beim Discounter meines Vertrauens, die Läden sind fast alle gleich groß, so mehr oder weniger. Mhm. Das heißt, die Auswahl ist bei einem nicht größer als beim anderen. Aber wo die Waren liegen, ist teilweise sehr unterschiedlich.
Ja, wobei alle sich ja sehr ähneln mit ganz vorne Obst und Gemüse und ganz hinten TK.
Das ist richtig. Manchmal aber zum Beispiel spiegelverkehrt. Also so das, was bei meinem auf der rechten Seite ist, ist bei dem anderen auf der linken Seite.
Ja, gut. Das ist ja, also, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich finde es schlimm, wenn das so einfach so komplett anders ist.
Ja, das ist eine Katastrophe.
Da werde ich, in dem Laden werde ich auch immer regelmäßig aggressiv. Großer Markt. Und der ist aufgeteilt. Boah, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es ist nicht so, dass da, sonst geht man ja immer, sagen wir mal, angenommen, du kommst rein und dann nimmst du den ganz rechten Gang und dann geht man ja fast so ein bisschen zickzackmäßig entlang zum Beispiel, oder man geht erstmal nach ganz hinten durch und fädelt sich dann so in Schlangenlinien wieder nach vorne zurück. Nach irgendeinem System funktioniert ja so ein Markt oft.
Ja.
Der ist aber so, da gibt es im Prinzip nur einen großen Rundlauf und da drinnen sind nicht quer Gänge, sondern da sind Diagonalgänge und die gehen auch nicht von ganz vorne bis ganz hinten durch, sondern die treffen sich in der Mitte, drehen sich um 90 Grad in die andere Himmelsrichtung und gehen dann wieder ab. Also so V-förmig sind die in dem Laden angeordnet. Das heißt, wenn du irgendwo auch mal bist und falsch abbiegst und zu zweit einkaufen bist, wirklich, du findest dich niemals wieder. Niemals. Niemals. Also einer sitzt dann schon im Auto immer und ist schlecht gelaunt, immer. Ganz schlimm. Hm.
Ganz schlimm finde ich auch zum Beispiel IKEA, wo quasi die Route vorgegeben ist. Mhm. Und es nur eine Abkürzung direkt ins Restaurant gibt. Ansonsten, wenn du dich nicht gut auskennst, musst du die komplette Route.
Na, bei Ikea gibt es aber mehr so Abkürzungs. So.
Es gibt welche, wenn man die kennt, dann gibt es Möglichkeiten, schneller durchzukommen. Aber die muss man wirklich kennen.
Die sind auf dem Übersichtsplan sind die sogar eingezeichnet,
ja.
Mit so einer roten gestrichelten Linie.
Ja, okay. Ja, also sowas habe ich nie zur Hand.
Nee, aber irgendwo gibt es immer so einen Plan.
Also hängt da irgendwo einer?
Ja, ja.
Na, okay. Ich bin immer so doof und renne in doppelter Geschwindigkeit, aber ich muss immer durch den gesamten Markt.
Ja, da machst du auch Kilometer weg.
Hält jung.
Gut, aber auf jeden Fall der getrackte Einkauf, also der Personen- und Einkaufswagen getrackte Einkauf, da können wir uns, glaube ich, dran gewöhnen. Das wird genau wie alles dann irgendwann und überall kommt. Kommt, glaube ich.
Gerade so im Lebensmittel-Einzelhandel gibt es nicht viele Innovationen.
Ja, also ich weiß nicht, dieses, also Selbstkennkasse ist ja so ein Ding.
Ja.
Finde ich für, wenn man wirklich wenig Teile hat, finde ich okay. Dieses mit dieser, dass du selber den Scanner vorne mitnimmst, finde ich vollkommen bescheuert, habe ich immer mal gemacht. Aber dass du die Sachen aus dem Regal nimmst, selber scannst, dann in den Einkaufswagen legst und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, den Scanner hängst du nachher in der Selbstscan-Kasse ein und dann übernimmt der automatisch alle Produkte. Fand ich irgendwie auch ein bisschen zu langwierig, wenn man einen großen Einkauf hat. Also ich finde auch so an eine Kasse gehen und aufs Band legen, finde ich auch noch in Ordnung, muss ich sagen.
Ja, ich denke, also mit anderen Methoden, außer du hast nur 3 Artikel und kannst selbst scannen, nichts ist eine Zeitersparnis. Ne?
Nee.
Da sind so Sachen wie online einkaufen und das ist fertig, wenn du da ankommst. Wahrscheinlich deutlich intelligenter. Aber sowas gibt es ja hier in der Eifel alles nicht.
Stimmt, sowas habt ihr sowieso nicht.
Nee.
Ja, ich habe mal sowas. So, und dann wollte ich, haben wir ja eigentlich schon mal über Abtreten geredet.
Du meinst das zeitliche Segnen?
Das zeitliche Segnen.
Oder Füße abtreten.
Beides vielleicht. Nein, ich komme drauf, weil in Rheinland-Pfalz haben ja jetzt das Bestattungsgesetz ja geändert worden.
Interessant.
Da kann man jetzt.
Ja, ich habe davon gehört.
War mir auch gar nicht so klar. Das Bestattungsgesetz ist Ländersache, aber ist eigentlich. Doch, wir haben mal drüber geredet im Zusammenhang mit dieser Renaturierung. Da, wo man zur Erde wird, relativ zügig.
Ja.
Und zwar, das ist ja sehr zügig. Das waren ja irgendwie innerhalb von 3 Wochen oder so ist man ja nur noch Erde, ne?
Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Genau, und jetzt in der Rheinland-Pfalz, also in Rheinland-Pfalz, ist jetzt erlaubt, dass man die Urnen jetzt, die muss man jetzt nicht mehr bestatten, sondern man darf die auch zu Hause auf den Kamin stellen.
Ja.
Zum Beispiel. Oder die Asche darf auch im heimischen Garten verstreut werden. Oder Rhein, Mosel und Saar und Lahn dürfen auch zum Rheinstreuen benutzt werden.
Ja.
Und man darf so auch so Späße damit machen, in Anführungsstrichen, mit irgendwie Diamant draus pressen oder so.
Okay, ja.
Also schon eigentlich so ein bisschen der Abwasch von allem, was alle sich immer so wünschen, die so komische Ideen damit haben und das illegal im Ausland machen.
Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum Deutschland so restriktiv ist mit diesen ganzen Bestattungsformen. Also ich meine, in anderen Ländern, und da muss man nur nach Holland über die Grenze fahren, ist sowas alles schon immer erlaubt gewesen.
Das ist so, ich habe jetzt über Berlin gelesen, weil Berlin hat ein riesengroßes Problem.
Die Friedhöfe sind voll.
Die Friedhöfe sind voll, weswegen Bestattung, insbesondere ich wollte gerade sagen Nebenbestattung, also Sargbestattung, wochenlang brauchen. Das kann schon mal sein, dass man da 2 Monate rumliegt, bevor man überhaupt was macht. Übrigens, kleiner Funfact, was macht man, wenn die Kühlung nicht mehr ausreicht? Weil du kannst ja nicht, ein Stück Fleisch kannst du jetzt auch nicht wochenlang im Kühlschrank lagern, ne?
Was mal einfrieren.
Ja, ja. Irgendwann kommt der Punkt, dann wird entschieden, nee, jetzt muss halt vom Kühlschrank doch ins Eisfach.
Haben die in den Krankenhäusern oder Leichenhäusern denn auch Tiefkühlabteilung?
Vielleicht, da ist ja so ein Regler. Wenn du die Tür aufmachst, ist meistens oben rechts neben der Lampe, ist so ein Regler. Den musst du dann auf Minus drehen. Ich habe keine Ahnung. irgendwann wird dann eingefroren. Ich verlaufe mich gerade. Wo wollten wir hin? Wo kann man, weswegen?
Rheinland-Pfalz, neue Bestattungsgesetze.
Achso, ja, nee, wieso das nicht überhaupt?
Achso, ja. Warum das in Deutschland so restriktiv gehandhabt wird, wenn so ziemlich in allen anderen Ländern das ziemlich frei ist.
Genau, und da gibt es sogar, Gesetze, wie lange es dauern darf, bis nach Ableben man unter der Erde ist. Beziehungsweise wie lange nach Ableben die Asche unter der Erde sein muss. Bei der Urne ist das übrigens, ab dem Abfüllen in die Urne zählt ein Counter von 6 Monaten. ist auch so vollkommen aus der Luft gegriffen. Ne?
Ja, wer hat sich das ausgedacht? Und warum?
Ja.
Das heißt, innerhalb von 6 Monaten muss die Urne beerdigt sein.
Unter der Erde sein. Und zwar bisher geltendem Recht jetzt nicht im Garten oder nicht auf dem Kaminsims oder sonst wo. Also ich bin da ähnlich wie du. Also kann da jeder machen, was er will.
Ja, ja.
Aber es ist in der Rheinland-Pfalz ist das auch, es gilt das allgemein deutsche Recht. Mhm. Das, was ich gerade alles vorgelesen habe, gilt nur, wenn der Verstorbene, bevor er das tut, dem zustimmt. Nämlich sagt, ich möchte dann später dort auf dem Kamin neben dem Kerzenständer.
Okay. Also er muss noch zu Lebzeiten zustimmen.
Im besten Fall, ja.
Dann kündige ich hier jetzt schon mal an, vor Zeugen, ein oder zwei Zeugen. Ja.
Okay, ich mach mal gerade einen Kringel um Folge 228.
Meine Asche könnt ihr gerne in die Nordsee oder den Rhein oder was weiß ich wohin.
Ich vermute,
von mir aus auch die Nase hochschniefen.
Ich vermute, das ist jetzt schon, ich mach mal jetzt, warte. Ich vermute, das ist jetzt schon nicht richtig, was du sagst, weil du müsstest ja jetzt schon sagen, wo in die Nordsee und wo, weil sonst wäre das ja schon wieder variabel und das dürfte man nicht.
Okay, meine Asche soll bei Kilometer 312 in den Rhein gestreut werden.
Aber feierlich. Und jetzt stell dir vor, bei Kilometer 312. Weiß überhaupt nicht, in welchem Bundesland das ist.
Nö.
Warte mal, 312, wenn man jetzt mal logisch von der Rheinquelle aus, ne?
Ja, das ist wahrscheinlich irgendwo im Süden.
Das ist ziemlich in Niederbayern, würde ich jetzt mal
vermuten. Komisch, ne? Als Kind wusste ich die Längen jedes großen Flusses auswendig.
Warum?
Weiß ich nicht. Habe ich mir gemerkt, so einen Scheiß. Mhm. Der längste Fluss der Welt, Yangtze Kiang, mit über 6000 Kilometern. So viel kriege ich noch auf die Reihe. Der Nil war dabei, der Rhein war aber auch dabei. Mhm. Der ist lang und deswegen Kilometer 312 ist wahrscheinlich in Baden.
Gut, halten wir mal so fest, ob das dann rechtlich nachher trägt. Werden wir sehen. Das ist jetzt schon hier ein amtlicher Akt. Ne? Es ist vor kurzem abgedreht, Folge 228 mit dem Titel Merz hat wieder gefurzt, wo du...
Es ist amtlich.
Wo du amtlich gemacht hast, was... Ja, es ist gerade in eine ganz komische Richtung abgebogen, dieses Gespräch, aber es ist auch... Ist auch nicht schlecht.
Naja, das macht nichts. So, und jetzt wisst ihr Bescheid. Also.
Gut. Ich suche mir da noch was aus, weil der Rhein ist ja jetzt schon zu dreckig. Der ist ja jetzt schon voll. Ja. Ja, kann wir machen, was erfreulich ist. Ja. Oh, ja, einen schönen Tipp der Woche habe ich mitgebracht. Hm.
Tipp der Woche. Der Tipp
der Woche. So. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber kennst du die ZDF-Sendung MyThinkX?
Hat das was mit der MyThink?
Ja, Dingsbums, ja, jetzt Moderatorin. Ja, das ist ihre Sendung. Ich wollte die jetzt eigentlich aus der Nase locken, wie man die ausspricht. Also das ist mit Vornamen Mai, aber die heißt T. Nguyen Kim oder so, ne?
Aber das, ich kann mir den Namen nicht merken. Ich weiß, wie die aussieht.
Genau, genau die. Und die hat jetzt gerade, es ist keine Serie und auch keine neue Sendung, sondern im Rahmen von Terra X eine zweiteilige Spezialsendung namens Chemie des Kochens. Erste Folge Wasser, zweite Folge Feuer. Und das ist tatsächlich super interessant auch für, wenn man kochen kann. Mhm. Weil die ist ja immer relativ unterhaltsam in ihren Erklärungen. Mhm. Und es wird eben chemikalisch, biologisch, physikalisch erklärt, warum Soße emulgiert, warum das und das passiert und warum und wie. Und tatsächlich fand ich das ganz interessant, nochmal tiefer gehen zu verstehen, warum einige Prozesse funktionieren beim Kochen. Ja. Genau, die Feuersendung habe ich jetzt erst zur Hälfte gesehen. Aber da geht es natürlich um Hitze, um Krusten, um das alles. Super interessant. Also wirklich das Koch mal von der chemischen Seite sich anzugucken.
Ja, interessant. Das muss ich sehen.
Also zum Beispiel in der Wasserfolge geht es auch um ein französisches Restaurant, glaube ich, wo es um eine Bouillabaisse geht. Natürlich dann um diesen Prozess, wieso Wasser ein perfekter Träger ist, um Geschmacksstoffe aufzunehmen zum Beispiel. Mhm. Und ne, also Wasser ist einfach wahnsinnig genial, dass man auf die Idee gekommen ist, das zum Kochen zu benutzen, war ein Schachzug der Menschheit, muss man sagen.
Ja, ja. Und nicht nur zum Garen, sondern eben auch, um diese Geschmacksstoffe anzunehmen. Mhm.
Ja, und das sind alles im Prinzip Sachen, die man weiß und die auch die Techniken, das sind jetzt eine Emulgation, heißt das Emulgation? Emulsion herzustellen. Emulsion, und so. Ja. Ist jetzt, weiß man ja, aber das nochmal wissenschaftlich zu beleuchten, ist lustiger Blick darauf. Mhm. Finde ich ganz gut. Die Chemie des Kochens in der ZDF-Mediathek, mein Tipp.
Sehr gut, sehr gut.
Von Mai T. Nguyen Kim.
Ja, mein Tipp der Woche ist, ich habe ja vor geraumer Zeit immer mal erzählt, wenn ich so an die Mosel fahre, Wein einkaufen, was ich diese Woche auch wieder gemacht habe, daraus einen kleinen Kurzurlaub zu machen. Und dieses Mal, das war fast Zufall, weil das war das einzige Zimmer, was ich noch kriegen konnte, für eine Nacht in einem Wellness-Hotel.
Oh Gott.
Ja, ich meine, ich war mit Abstand der Jüngste. Aber nicht schlecht, muss ich sagen. Also mit verschiedensten Saunen und Ruhebereich und Dampfbad und was weiß ich alles, irgendwie kostenlos für den Hotelgast.
Ich wollte gerade sagen, die finden immer Wellness-Hotel im Vergleich zu einem Hotel. Also das ist das, wie man sich das vorstellt, und das ist dann einfach alles mit drin und kostet aber dann auch eine Nacht 400 Euro oder wie?
Nee, das Hotel selbst war, also die Übernachtung mit Frühstück war eher günstig. Lag vielleicht auch daran, dass ich von Montag auf Dienstag gebucht habe, nicht an einem Wochenende, was natürlich auch dazu führt, dass das Hotel nicht so überlaufen ist und natürlich auch der Wellnessbereich nicht überlaufen ist. Ne? Mhm. Wir waren irgendwie ein paar Stunden da drin und haben kaum jemanden gesehen. Also vier Leute, glaube ich, neben uns. Ansonsten war das sehr ruhig da. Und ich schätze mal, wenn man am Wochenende in einem Hotel ist mit Wellness, ist die Bude voll.
Aber was empfiehlt sie jetzt daran?
Ich empfehle mal so einen Hotelaufenthalt mit in einem Wellness-Hotel zu buchen.
Aber warum?
Ja, weil das geil ist.
Ja, aber ich buche ja in aller Regel ein Hotel, um da reinzugehen und zu pennen.
Ja, aber neben dem Pennen kann man ja auch noch
also in den Wellness-Bereich gehen. Du meinst als Aktion an sich in so einem
Wellness-Hotel? Als Aktion an sich natürlich. Mhm.
Und dann machst du da Sauna und so.
Oder? Ja, genau. Ich bin gar nicht so der Sauna-Papst, aber in letzter Zeit weiß ich das zu schätzen.
Mhm. Also ist es nicht so, als würde ich nicht schon mal dazu gedrängelt worden sein, sowas zu machen. Mhm. Und bisher war super geschickt, da habe ich mich immer rausgeschlängelt. Aus so Sachen.
Nee, ich mache das jetzt auch nicht alle 3 Wochen, aber hin und wieder mal, wenn sich die Gelegenheit bietet, ist das eine gute Sache. Und wenn es dann im Hotel ist, wo du sowieso übernachtest und die auch noch eine astreine Küche haben und super Weine und so, dann wird das eine runde Sache.
Da kann man dann den Wein, den man getrunken hat, kann man dann direkt wieder ausschwitzen.
Ja, genau. Mhm. Riesling rein, Riesling raus.
So ungefähr. Ja, aber wie gesagt, du bist zwar der Jüngste, aber du bist ja auch schon in so einem Alter, wo man vielleicht sowas machen kann. Nämlich ein Wellness-Hotel. Ich sehe dich in einem Bademantel, in so einem etwas zu dicken Frottee-Bademantel da entlang gehen.
Genau so ist das.
Ja. Naja. Ich sag mal so, macht ihr mal.
Ja, genau. Komm du mal in mein Alter.
Ja, dann ich komm nach.
Wir halten dir einen Platz frei auf dem Holzgitter.
Abgemacht. Ich mach direkt weiter.
Links rein, rechts raus. Aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Ehemaliger Apple Incorporated Chef Steve Jobs.
Ja.
Hat keine Autogramme gegeben. Das war allgemein bekannt.
Aber du hast eins.
Nein. Aber es gibt ein ziemlich geiles. Nämlich am 11.05.1983 hat Steve Jobs auf eine Autogrammanfrage mit einem Brief geantwortet. Aha. Wo übersetzt drin steht, lieber M. Varon heißt er. Ich fühle mich geehrt, dass Sie mir schreiben, aber ich gebe leider keine Autogramme. Mit freundlichen Grüßen, Steve Jobs. Und natürlich handschriftlich unterschrieben.
Ja, ja.
Und das ist authentisch echt und das ist sogar auf dem Campus ausgestellt, also auf dem Apple Campus auch ausgestellt. Ich sag dir, der Mann fehlt dem Konzern. Bis heute.
Ne? Ja. Mhm. Vordenker.
Ich glaube nicht, dass wir, was die Produkte, wie sie jetzt heute sind, da wären, wo wir jetzt sind. Weil der ja schon auch sehr eingefahren und mit sehr eigenem Kopf war.
Ja.
Andererseits, das, was er damit reingemacht hat, war ja legendär und
sehr innovativ. Ne? Ja.
Ich glaube, er alleine, und das war ja immer so ein bisschen sein Manko, und deswegen haben sich auch viele Leute von ihm geschäftlich getrennt, war, dass der hat ja auch nichts abgegeben und kein Geschäftszweig. Und das wäre jetzt heute in der Strukturgröße, die auch haben mit den vielen Bereichen in der Art und Software, wäre das ja gar nicht möglich, dass er das alles selber noch unter Dach und Fach kontrolliert und mitbestimmt. Aber trotzdem, ein lustiges Kältchen.
Ja.
Hast du denn auch sowas Unnützes mitgebracht?
Völlig unnütz. Und ich rätsel immer noch, warum das so ist. 1971 gab es in Deutschland 606 anerkannte Ausbildungsberufe. 2023 nur noch 327. Mhm. Also fast nur noch die Hälfte an anerkannten Ausbildungsberufen.
Weißt du, woher ich das weiß?
Woher?
Folge, ich tippe mal, ich mache mal so gerade mit dem Daumen so links, rechts, ich sag mal Folge 128.
Das ist immer lange her.
Das ist bestimmt 100 Folgen her in dem Podcast, der heißt Verkocht und abgedreht, meine ich, in einer Rubrik namens
Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt das hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Das schon mal gehört zu haben.
Ja, gut, dass du das noch weißt.
Ja.
Aber okay. Damals haben wir ja noch mit ganz anderen Zahlen gearbeitet.
Das ist wahrscheinlich ist das genau so, aber die Achtung, jetzt kommt ein definitiv falsches Wort dafür, aber die Dezimierung der Ausbildungsberufe, gibt es da einen neuen Grund, einen neuen Anlass für?
Ich habe keinen gefunden. Natürlich seit 1971 sind viele handwerkliche Berufe weggefallen, die heute keiner mehr braucht.
Und zusammengefasst worden, ne?
Ja. Also mein Onkel zum Beispiel, der war Gürtler. Mhm. Also ich glaube, als der die Ausbildung gemacht hat, wurde das kaum noch gebraucht. In den 50ern?
Weißt du, was mich gerade wahnsinnig irritiert?
Was?
Aus welchem Grund sollte ich wissen oder schon mal gehört haben, dass dein Onkel Gürtler ist?
War.
In welchem Zusammenhang solltest du mir das mal erzählt haben? Wenn nicht in einer Rubrik in diesem
Das denkst du dir jetzt aber aus. Aber ich meine, nee. Es ist natürlich, es liegt nahe. Sollte ich schon mal über diese Zahlen geredet haben, dass ich meinen Onkel erwähnt habe, ist natürlich kein Zufall, weil das ist ja der gleiche Onkel.
Ja, ich bin auch, ich muss auch professioneller werden, das einfach aufzufassen. Pass auf, wir spulen jetzt zurück und sagen und dann ach was. Nur, genau. Nur 278?
Mhm. 327.
327? Das gibt's ja nicht. Ja, das ist ja zum Beispiel.
Mein Onkel.
Nee, das schneiden wir von gerade wieder rein.
Achso, das kann man auch schneiden, genau.
Zum Beispiel der Beruf des Mediengestalters Bild und Ton.
Ja.
Dem ich ja auch, dessen Zunft ich ja entspringe, quasi. Beinhaltet ja auch wahnsinnig viele Berufe, die jetzt nicht alle in Gänze vorher eigenständige Ausbildungsberufe waren, aber der Kameramann, der Cutter, / Editor und Filmeschneider, der Redakteur und so, das hängt ja alles in diesem Berufsbild mit drin. Mhm. Und hat da ja auch viele, viele Berufe zu einem zusammengefasst.
Mhm. Warst du nicht einer der ersten Mediengestalter?
Ich war der vierte Jahrgang. Ich glaube, vierte Jahrgang. Hm. Na. Aber ja, heutzutage gibt es da sehr, sehr viele von.
Mhm. Ja, und es hat den Beruf oder den Berufen, aus denen das zusammengesetzt ist, vielleicht auch nicht gut getan, ne?
Alle wissen, also das hat man damals so vermutet, dass das jetzt schwierig wird und auch viele Jobs kosten wird und auch Bestandsjobs von Leuten, die das irgendwie mal richtig gelernt haben oder quer eingestiegen sind. Und da hatten viele völlig unberechtigt Angst vor diesem Übertier Mediengestalter. Aber ganz ehrlich, wie willst du in einer dualen Ausbildung innerhalb von 3 Jahren das alles lernen?
Das meine ich ja.
Das war ja damals schon absurd. Ja, aber das war nicht so, dass da nicht einige Angst vor hatten. Und sogar oft konfrontativ mit, die nehmen uns unsere Jobs weg und so einem gegenübergetreten sind. Sowas gab es auf jeden Fall. Hat sich natürlich überhaupt nicht als richtig erwiesen. Gar nicht. Mhm. Sondern so wie das jeder Mediengestalter, der damals auch nur ein halbes Jahr dabei war, festgestellt hat, alles klar, ich muss mich jetzt entscheiden, in welche Richtung gehe ich, sonst wird das hier überhaupt nichts.
Ja, weil du von allem so ein bisschen lernst und ja, nichts so richtig.
Ja, geht gar nicht. Und irgendwas willst du ja am Ende des Tages sein. Mhm. Deswegen, also schulisch macht das nach wie vor, finde ich, keinen Sinn. Hat damals schon keinen Sinn ergeben. Deswegen kann man so machen. Die meisten dualen Ausbildungen, die ich kenne, zumindest aus dem Industrie und Handwerk, denen wir auch angehören, sind so, dass die betriebliche Ausbildung die eigentliche Ausbildung ist. Und ja, das, was da offiziell in der Schule läuft, naja.
Turnen und Religion und
ja, so. Wenn du Englisch, Sport und Religion rausnimmst, da bleibt, also fachbezogen bleibt auch bei Mediengestalter nicht viel übrig. Ne? Ich glaube, es gibt drei oder vier fachbezogene, wie nennt man das, Fächer. Mhm. Da gibt es Bücher, sind besser.
Ja, ich meine, alle reden immer von der tollen dualen Ausbildung in Deutschland, aber letztendlich ist das wirklich viel Turnen, Religion und Englisch.
Ich hatte mich damals in der Berufsschule, hatte ich mich so ein bisschen damit angefreundet, dass nämlich zum Beispiel das Fach Englisch überhaupt gar kein fachbezogenes Englisch ist. Oder das Fach Sport überhaupt kein fachbezogenes Sport.
Ja.
Also man könnte doch, wenn man so einen Mediengestalter hat, wo man weiß, man wird jetzt entweder nämlich Cutter, der ja den ganzen Tag auf dem Bürostuhl sitzt, oder man wird Kameramann, der den ganzen Tag eine schwere Kamera auf der Schulter rumträgt, könnte man ja auch
Ausgleichssport
in Richtung Physiotherapie, in Richtung, ne, also da gäbe es ja Möglichkeiten ohne Ende. Ja. In der Branche internationales Geschäft, Englisch, bestes Fach, was man lernen kann. Glaubst du, was Kamera auf Englisch heißt, weiß ich noch aus der Grundschule. Nee, aber das war 0,0 fachbezogen.
Wahnsinn.
Ja.
Verpasste
Chance. Und Religion erst recht nicht.
Nee, irgendwie nicht, ne?
Wir haben keine heiligen Filme produziert.
Predigen gemixt und geschnitten.
Nee, Matrix haben wir geguckt. Weil Matrix ist ja im Prinzip Religion. Also, ne, also eine Idee der Weltanschauung. So wurde das auf jeden Fall. Das hat er so dahin hingedengelt. Der hatte nur auch keinen Bock, wie jeder Berufsschullehrer.
Ja, ja.
Sag mal, wo wir gerade noch bei Filmen sind. Ich hätte nach langer, langer Zeit hätte ich so ein kleines Wen oder was mitgebracht.
Oh, ja.
Wen oder was gibt es wirklich?
Und zwar nämlich zum Thema kuriose Filmfakten.
Filmfakten?
Genau. Und ja, ich sag da einfach gar nicht viel. Ich erzähle jetzt Fakten, nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Fakten über Filme beziehungsweise über deren Herstellung oder was dabei passiert ist. Und eins davon
ist erstunken und erlogen.
Ist erstunken und erlogen. Im Film Poltergeist von 1982 ist Folgendes passiert. Danach, also die Dreharbeiten waren abgeschlossen. Und danach sind einige Menschen des Drehteams auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen.
Ja.
Kennst du den Film Shining?
Klar.
1980.
Jack Nicholson.
Jack Nicholson. Da gibt es doch die Szene, wo er schon vollkommen abgedreht ist und seine Frau, gespielt von Shelley Duvall, mit der Axt durch die Tür hackt und sie mit Kind auf der anderen Seite sitzt und sich einkauert.
Honey, I'm home.
Genau. Genau diese Szene. Die hat Stanley Kubrick damals so oft gedreht, dass Schauspielerin Shelley Duvall tatsächlich einen Schwächeanfall hatte und vollkommen dehydriert war, weil die haben das 127 Mal wiederholt. Im Film Titanic von 1997 war Regisseur James Cameron so authentisch und wollte so authentisch sein, dass gesamte Crew und kompletter Besetzungsstab für 1912 authentisches Essen von morgens bis abends bekommen haben, um sich in Laune zu spielen. Alfred Hitchcock hat im Jahr 1960 im Film Psycho, wo es auch die legendäre Duschszene hinter mit dem Vorhang gibt, aber der hat in dem Film die allererste in Hollywood zu sehen und zu hörende Toilettenspülung benutzt.
Erste zu sehende?
Ja, zu hören zumindest.
Und wann ist der Film? Mitte der 60er, ne?
Der ist aus den 60ern, von 1960. Und George Lucas hat 1977 in Star Wars Episode 4 den kleinen Roboter R2-D2 heimlich mit einem nach Popcorn riechenden Parfüm einsprühen lassen, damit die Schauspieler intuitiv sich diesem kleinen R2-D2 näher fühlen und zudem wie hat das genannt, unsichtbare Macht der Freundschaft quasi. Also ne, damit die mit diesem kleinen Roboter sich zusammenwohler fühlen. Mhm. Und das Ganze mit Popcorn-Geruch. Mhm. Ja, das sind die Filmfakten, die eventuell nicht alle stimmen.
Die Sache bei Shining, dass die Schauspielerin ziemlich fertig war nach dem Abdreh von unzähligen Takes, habe ich schon mal gehört. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das stimmt.
Ich glaube auch tatsächlich, eine Produktion mit Stanley Kubrick und Jack Nicholson zusammen. Ja. Und das auch noch in.
Das so einer, überlebt keiner gesund.
Nee, ich glaube auch nicht. Und das in so einer Perfektion. Und das ja 1980, wo. Da hat der Film ja auch gerade so einen Wandel erlebt zu. Also dieses Genre zum Beispiel war zu der Zeit ja. Oder wurde ja so ein bisschen neu aufgelebt und so. Und dann tatsächlich auch noch kleiner Fakt aus dem Film, der nebenbei. Also ich sag dir, dass das jetzt auch tatsächlich wirklich stimmt und wahr ist. Ja. Aber kleiner Fakt aus dem Film ist auch, dass in dieser Szene, als die ins Büro kommen, in das Hotel kommen am Anfang und in das Büro von dem Manager kommen, als das Hotel noch belebt ist, das ist der allererste weltweite Einsatz einer Steadicam. Also dieser Vorrichtung für Kameras, die beim Gehen quasi die Kamera dahin gleiten lassen.
Ah, Steadicam. Mhm.
Der allererste Einsatz in einem Film überhaupt. Hm.
Titanic, authentisches Essen von 1912, glaube ich auch. Mhm.
Auch hier noch ein kleiner Fact. Ja, dabei. Weißt du, wann die erste Titanic-Verfilmung rauskam?
Die erste? Mhm. Gab es nicht schon mal irgendwas auf Schwarz-Weiß?
Es gab sowas von Schwarz-Weiß. 29 Tage nach dem Sinken der Titanic ist die erste Verfilmung rausgekommen. Und zwar mit einem damals Überlebenden der Titanic. Das war damals ja so, man hat nicht so ganz, wusste nicht so ganz, was mit dem Filmmedium anzufangen. Und deswegen war das so ein Mittelding aus Nachrichten und Fiction-Film. Dieser Film in Anführungsstrichen war auch nur 10 Minuten lang, aber das war genau, das war wie, heutzutage wird man es Reenactment nennen.
Ja, genau, klar.
So. Ist allerdings, es gibt keine einzige Aufnahme mehr davon, weil alle Kopien davon sind 2 Jahre später, 1914, verbrannt. Bei so einem Studiobrand. Ja, wahrscheinlich aber durch so einen Studiobrand.
Schade. Ja. So, Poltergeist. Nach den Drehs sind diverse Mitglieder der Crew ums Leben gekommen. Ich sag ja. Das ist einer dieser seltsamen Zufälle, die es gibt.
Ja. Da gab es einen Mord und da gab es einen nicht geklärten Darmverschluss.
Ja. Sehr tragisch. Ein tragischer Tod. Ja. Dann bleibt uns noch Hitchcock, Psycho. Die erste zu sehende Toilettenspülung in den 60ern, kann ich fast nicht glauben. Und das mit dem Popcorn-Parfüm bei R2D2 ist auch ein bisschen weit hergeholt. Dass aber nur eins von beiden sein kann, sage ich, Popcorn-Spray.
Das ist erfunden, sagst du?
Ja.
Hast du vollkommen recht. Also die Toilettenspülung ist in dieser, kurz vor dieser Duschszene in Psycho. Das ist wirklich, weil vorher hat man sich natürlich nicht geschickt.
Klar.
Toilettenspülung, das Thema Bad überhaupt aufzumachen, aber da.
Es ist ja bis heute so, dass
Filmcharaktere
niemand pinkeln nicht. Niemand pinkeln und kacken muss.
Ne? Nein, natürlich nicht.
Außer es ist ein wichtiger Bestandteil der Handlung.
Merz hat wieder gefurzt.
Ja.
So, und dann, ich habe nämlich diese Fakten habe ich rausgesucht. Ne? Und dann dachte ich nämlich, komm, wir benutzen unseren alten Freund, die künstliche Intelligenz, um jetzt Fake-Fakten zu erfinden. Und ich habe jetzt noch ein paar mitgebracht. Das war eine Scheiße, was. Also das mit Star Wars und nach Popcorn riechendem RCD2 war irgendwie noch das noch am irgendwie am vorstellbarsten. Also pass auf, ich habe noch so zwei, drei Beispiele mitgebracht, was die KI mir noch vorgeschlagen hat, was ich dir an Fakten noch vorstellen kann. Also aus dem Film King Kong Peter Jackson wollte angeblich teilweise einen Gorilla, er wollte angeblich testweise einen Gorilla im Smoking zeigen, um zu prüfen, ob die Crew überhaupt noch fürchtet. Ja. Keine Ahnung. Film Rocky von 1976 mit Sylvester Stallone. Stallone schlug spaßeshalber vor, dass Rocky zum Sound eines italienischen Eiswagens trainiert, damit er nie verpasst, wann es Gelato gibt.
Oh Gott.
Und Jaws, also der weiße Hai von 75. Steven Spielberg scherzte, der Hai könnte in der letzten Szene ein Schnorchelset tragen, in Anführungsstrichen für mehr Ironie. So beschreiben wir also den Humor von künstlicher Intelligenz.
Es wird
immer schlimmer. Die Abwärtsspirale von KI hat ja schon lange begonnen, haben wir ja schon festgestellt, aber es ist irgendwann ist die überhaupt gar nicht mehr zu benutzen.
Nee, nicht wirklich. Ne? Auch so diese KI-Ergebnisse bei Google. Ich lese mir die manchmal interessiert durch, aber eher so zur Belustigung.
Ja, es sieht allerdings gerade gar nicht so ganz schlecht aus, dass es bei Google bald nur noch als zuschaltbares Feature ist, ne? Weil es wird ja sehr viel geklagt gerade.
Ja?
Ja, von großen Verlagen und Konzernen, die natürlich wahnsinnige Klick-Einbußen haben, weil die allerersten Treffer sind ja oft nicht mehr die am relevantesten im Internet gedrückten oder größten Trefferquoten, sondern das sind ja jetzt durch KI, sagen wir mal, monetär vorgeschobene Ergebnisse, die da oben auftauchen. Also manchmal, wenn man was googelt, musst du doch seitenweise unten durchklicken, bis du überhaupt was findest, und da zwischendrin ist nur Nonsens. Und das ist, das ist ganz, ganz klar weg von den eigentlichen Suchergebnissen hin zu
Monetarisierung.
Affiliate-Links, also Links, wo man draufklickt in der Hoffnung, dass dann dort was gekauft oder konsumiert wird. Aber da sieht es gerade gar nicht so schlecht aus, dass das vor irgendwelchen Behörden, Weltbehörden, wer kümmert sich um sowas?
Die EU.
Ja, ich glaube, die
EU. Darüber hinaus keiner.
Die EU klagt, aber. Aber wer entscheidet über so?
Also die Europäische Kommission kann Gesetze erlassen, die sowas verhindern. Es gibt ja auch diesen Digital Dingsbums Act der EU, der auch noch verschärft werden soll, weil natürlich die riesen Medienkonzerne wie Google und wie sie alle heißen, Twitter, X, bla bla bla, die ja, sind ja quasi ohne Kontrolle. Auch was Hassrede angeht und so. Und da ist schon einiges gelaufen und da wird noch mehr kommen. Was Trump natürlich auch nicht gefällt.
Dem gefällt ja gar nichts. Trotzdem mögen wir ihn alle natürlich sehr.
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 Sehr. Er hat ja auch seine Gründe.
Er hat ja auch in der Hose.
Ja, ja. Und er hat doch die Autobahnen gebaut.
Und er hat Gründe und Würste in der Hose.
Ganz schnell noch Musik aus aktuellem Anlass.
Oh, es ist wer gestorben bestimmt.
Nein. Heute ist der One-Hit-Wonder-Day.
Okay, und welchen One-Hit-Wonder?
Hit. Es gibt so viele unzählige. Ich habe mich da richtig verrannt im Internet. Aber dann ist mir eine Sache aufgefallen, die wir noch nicht auf der Liste haben, die ich sehr geil finde. Nämlich Israelites von Desmond Dekker, 1968. Mhm. Einer der ersten Reggae-Hits überhaupt. Desmond Dekker war Jamaikaner, hatte einen kleinen Plattenvertrag so da in Jamaika und hat währenddessen seinen Arbeitskollegen, den Schweißer Bob Marley, auch zufällig entdeckt. Mhm. Und Desmond Dekker wurde bekannter, weil er dann in vielen Großbritannien gespielt hat, als diese Mod-Bewegung Ende der 60er Jahre losging, die alle total auf Rude Boys und Ska und so standen. Und ist dann aber auch schnell wieder nicht in der Versenkung verschwunden. Der ist tot seit 2006, aber der ist bis zu seinem Tod, ist er immer noch so durch Europa getourt, mit so in kleinen Clubs gespielt und so. Aber der große Hit war tatsächlich zuletzt 1968 mit Israelites. Kennst du bestimmt.
Kenne ich mit Sicherheit. Hm.
Da hört man so die Anfänge von Reggae. Reggae ist ja aus dem Ska entstanden. Mhm. Und das ist so eine, der Song ist so ein Mix irgendwie.
Sagen wir mal, der erste Joint ist entzündet.
Genau.
So richtig. Ungefähr. Ja. Ja, ich habe auch was von 1966 mitgebracht. Hm. War mir gar nicht bewusst. Vielleicht kannst du mehr dazu sagen, deswegen geht es auch super schnell. For What It's Worth von Buffalo Springfield. Kennt man auch, im Prinzip auch, ist super oft in irgendwelchen Filmen benutzt worden. Amerikanische Band sieht aus wie die abgeklatschten Beatles.
So also sahen die alle aus damals. Buffalo Springfield. Boah, daraus sind doch auch so ein paar 70er Jahre Superstars entstanden. Ich krieg das jetzt nicht mehr ganz
zusammen. Hör gleich mal rein, du weißt auf jeden Fall, wer es ist und der Titel begegnet einem ständig. Deswegen habe ich hier jetzt das Handy gefragt, wie heißt dieser Song? Und dann kam mir das nämlich da rausgespuckt und dann dachte ich, das bringe ich mit dir hin.
Gut.
Gut. Dann war das die Musik für diese Woche. Achso, jetzt haben wir, dann ist es einfach so. Nee, wir binden das einfach ab.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Und in diese letztgenannte muss ich nämlich jetzt wieder schnell hin und überlasse dir einfach die letzten Worte. Bedanke mich fürs Zuhören an dieser Stelle. Wir hören uns nächste Woche zu 229 mit unnützem Wissen von Reck und haltet
alle. Ich muss mir mal wieder ein paar alte Folgen anhören, mich inspirieren zu lassen.
Und neues Endmotto: haltet ein.
Ja, ja. Und ich habe kein Schließmuskelproblem, aber muss trotzdem mal langsam austreten. Deshalb bis nächste Woche und Mardiot schwingt rot.